Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute steht im Markus-Evangelium, im 3. Kapitel, also eher am Anfang. Das Markus-Evangelium erzählt, wie alle Evangelien, die Geschichte von Jesus, dem Christus, dem Messias. Und im Markus-Evangelium beginnt es aber nicht so langsam mit der Weihnachtsgeschichte, die wir so vom Heiligen Abend kennen, sondern es geht direkt rein in die Geschichte des erwachsenen Jesus. Es geht sofort los, Jesus ist erwachsen und es ist so ein Staccato von dramatischen Szenen, in denen Jesus für viel Wirbel und Aufsehen sorgt. Er sammelt Schüler um sich, die ihm folgen, die Jünger. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Es gibt zahlreiche religiöse Figuren in dieser Zeit, wir alle kennen Johannes den Täufer zum Beispiel, die das tun. Was für Wirbel sorgt, ist, dass Jesus viel Zeit mit sogenannten Sündern und Zöllnern verbringt. Zöllner sind die Kollaborateure mit der römischen Besatzungsmacht. Die sind einfach nicht so gern gesehen. Und Sünder, das sind einfach komische Leute, mit denen man nicht gerne Zeit verbringt. Jesus tut genau das. Er ist bei ihnen zu Hause. Er nimmt Mahlzeiten mit ihnen ein, verbringt Zeit mit ihnen. Und um diesen Jesus herum geschehen Heilungen. Kranke Menschen werden heil. Damals gab es keine Krankenversicherung und keine Krankenhäuser. Und man kann sich, glaube ich, heute gar nicht so vorstellen, was da für ein Elend teilweise war, dass man vielleicht jahrelang, jahrzehntelang jemanden aus der Familie in der Ecke liegen hatte und der konnte sich nicht rühren und man wusste nicht, was man mit ihm tun sollte. Und die haben gehört, bei Jesus gibt's Heilung und von überall her sind Familien zu ihm geströmt und haben ihre Elenden und Kranken zu ihm gebracht. Jesus hat nicht nur geheilt, er hat ihnen auch gesagt, deine Sünden sind dir vergeben und das Reich Gottes ist nah. Und dann haben sich zwei Gruppen gebildet, die gegen Jesus vorgegangen sind. Die eine Gruppe ist recht bekannt. Das sind so die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die religiösen Autoritäten, die aus Jerusalem dann hochgekommen sind, ins galiläische Land, wo Jesus gewirkt hat, wo er herkam, seine Heimatregion. Da sind sie hergekommen und haben mal kritisch geprüft, was da so passiert. Die andere Gruppe, die ist nicht so bekannt. Ihr könnt euch mal überlegen, wer ist die zweite Gruppe, die am Anfang seines Wirkens gegen Jesus vorgegangen ist? Wenn so ein junger Mann aktiv wird und für Wirbel sorgt, da ist die Familie auch dabei, die das mitbekommt. Die Familie von Jesus, seine Großfamilie damals, der Familienclan, der war nicht so ganz glücklich mit dem, was Jesus getan hat. Wir lesen im Markus-Evangelium am Anfang, dass sie ihm hinterhergehen und ihn festnehmen wollen, gewaltsam wieder mit zu sich nach Hause bringen wollen, weil sie nicht ganz sicher sind, wie koscher das alles ist, was Jesus da macht. Und sie sagen dann wirklich, er ist von Sinn, er ist verrückt geworden, wir müssen ihn stoppen. Und dann kommt es zu einer kleinen, kurzen Szene noch einmal mit seiner Familie und die lese ich jetzt vor, das ist unser Predigttext aus Markus 3, die Verse 31 bis 35. Und es kamen Jesu Mutter und Jesu Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und er sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Dank sei dir, Herr, für dein Wort des Lebens. Amen. Jesus ist ein echter Mensch, wie du und ich. Und als solcher hat er auch wie jeder von uns eine Familie. Familien sind völlig unterschiedlich, aber es gilt doch, jeder hat eine. Jeder stammt von einem Vater, von einer Mutter ab. Jeder hat eine Familie. Und jeder steht in seinem Leben vor der Frage, wie gestalte ich meine Beziehung zu meiner Herkunftsfamilie? Ausnahmslos jeder, zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern. Ihr Konfis seid noch mittendrin in eurer Familie, aber ihr beginnt natürlich auch, eure eigenen Entscheidungen zu treffen. Und auch irgendwann stellt sich das verstärkt die Frage, wie gehe ich eigentlich so mit meiner Familie um? Wir größeren Erwachsenen, wir haben alle bewusst oder unbewusst diese Beziehung gestaltet. Ja, wir haben zum Beispiel gesagt, vielleicht wohnen wir doch nicht ganz so nah bei der Schwiegerfamilie oder der Familie. Oder wir haben gesagt, wir wohnen gerne nah, das ist gut. Das sind ganz individuelle Situationen und Geschichten, wie man das so löst. Aber für jeden ist es eine Frage, wie gehe ich mit meiner Herkunftsfamilie um? Und ja, die einen haben vielleicht Frieden irgendwann damit gefunden und es ist gut. Und bei den anderen bleibt es doch auch eine bohrende Frage, die Familie. Denn die lässt einfach keinen von uns kalt. Und bei Jesus ist es genauso. Er kommt aus einer religiösen jüdischen Familie und die Namen seiner Eltern, die sind bekannt, kennen wir vom Krippenspiel, Maria und Josef. Also die kennen wir, aber wir wissen auch noch ein bisschen mehr über seine Familie. Wir kennen zum Beispiel die Namen von dreien seiner Brüder. Einer heißt Jakobus, einer heißt Josef, auch wie der Vater, und einer Simon. Und alle, das sind biblische Namen, die sich auf die großen Verheißungen Gottes an Israel beziehen. Und Jesu Familie hat einen großen Vorfahren, darauf sind sie stolz, und das ist König David, der größte König der Geschichte Israels. Und dem hat Gott einst versprochen, es wird einmal ein ewiger König aus deinem Stamm, aus deinem Volk herkommen. Und Jesu Familie hofft, wie viele damals in Israel, hofft auf diesen König, diesen Messias, wie er genannt wird, diesen Retter, der Israel wieder ins Recht setzt und der die Sünder ausrottet, die Sünde, die so stark ist in ihrem Land und zum Beispiel die römischen Besatzungssoldaten rausschmeißt und ja, mit den Leuten aufräumt, die gegen Gottes gute Gesetze verstoßen. Sie warten auf einen Messias, auf einen Retter. Eine ganz andere Stimmungslage als bei uns heute, wo man eher so denkt, es wird tendenziell eigentlich nur noch schlechter. Damals ist es auch nicht leicht, aber sie warten auf etwas Rettendes. Und die Familie von Jesus sieht bei diesem Jungen aus ihrer Mitte, dass einiges auf ihn zutrifft, was die Bibel über diesen Messias sagt. Die alten Verheißungen. Jesus ist auf der Seite der Schwachen. Er hat eine sehr unabhängige und klare Urteilskraft. Er wirkt wie einer, der ganz besonders den Geist Gottes hat. Aber er macht keine Anstalten, die Sünder auszurotten, sondern er geht zu denen nach Hause. Und offensichtlich setzt er darauf, dass jeder neu anfangen kann mit Gott, dass jeder umkehren kann und sich Gott zuwenden kann. Er versucht auch nicht zielgerichtet eine neue politische Bewegung zu etablieren, die ihn dann an die Macht bringt. Er ist eher jemand, der stark auf Gott hört, nicht so sehr auf die vielen Stimmen und Ansprüche um ihn herum. Und seine Familie kommt damit nicht klar. Seine Familie hat Erwartungen an ihn, die er nicht erfüllt. Und sie sagen dann eben ganz wörtlich, der ist verrückt geworden, wir müssen den stoppen. Und wir erleben in dieser Szene, im Predigttext, wir erleben, wie Jesus sich jetzt von seiner Mutter und seinen Geschwistern abgrenzt. Sein Vater ist wahrscheinlich zu dieser Zeit schon gestorben. Er hält Abstand zu ihnen, er geht nicht raus zu ihnen, die vor der Tür stehen und ihn rufen. Und er sagt dann zu den Leuten, die seine Nähe suchen, die sich um ihn herum geschart haben, sagt er, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Nicht wer zu meinem Familienclan gehört, ist mein Bruder oder meine Schwester, sondern wer den Willen Gottes wirklich sucht und tut. Und das ist wichtig auch für uns hier. Wie werden wir Christen? Wie gehören wir zu diesem Jesus Christus? Nicht durch unsere Familien, nicht durch die Religion oder Weltanschauung unserer Eltern oder unserer Geschwister. Das ist nicht unwichtig und prägt uns stark, aber es ist nicht das Entscheidende, ob wir oft im Gottesdienst sind oder ob wir oft beten. Und all dies ist nicht das Entscheidende für Jesus Christus. Für Jesus ist es wichtig, dass wir bereit sind, uns wirklich auf Gott einzulassen, seinen Willen zu suchen und zu tun. Und Jesus sagt ja auch ganz klar, sucht Gott da, wo er zu finden ist, nämlich hier in eurer Mitte, hier wo Jesus lebendig ist und wirkt, da könnt ihr ihn finden. Und die Leute, die um Jesus herum saßen, die waren angezogen von ihm und letztlich waren sie von Gott angezogen. Letztlich hat Gott etwas in ihnen angerührt, sodass sie gemerkt haben, hier ist meine Chance, mit dem echten Gott in Kontakt zu kommen. Hier kann ich heil werden. Für Jesus ist das genau das der Sinn seines Lebens. Er sagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Menschen, die merken, dass sie Gott brauchen, den echten, lebendigen Gott, sind in seiner Familie herzlich willkommen. Und seiner Herkunftsfamilie, Maria, Josef und Co., fällt es erstmal schwer, sich darauf einzulassen. Jesus passt nicht so ganz zu ihren Erwartungen, wie Gott sein sollte und handeln müsste. Sie haben sich das nicht so vorgestellt. Jesus grenzt sich in großer Klarheit von ihnen ab, sicher auch, weil er ein Standvermögen hat, das ihm von seinem Vater im Himmel geschenkt wird. Aber er nimmt das seiner Mutter und seinen Brüdern nicht übel. Er trägt das ihnen nicht nach. Wir wissen von mindestens zwei Schlüsselpersonen seiner Familie, die sich am Ende ihm wieder anschließen und zum Glauben an Jesus Christus finden. Und das ist seine Mutter Maria. Es muss auch einfach so sein, sonst hätte Maria nicht so einen guten Ruf in der Kirche. Und wahrscheinlich der älteste Bruder, möglicherweise Stiefbruder, Jakobus. Beide kommen irgendwann an den Punkt, wo sie erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und das geschieht, zumindest bei Jakobus, erst als Jesus auferweckt wird von den Toten, nachdem er gestorben ist, auferweckt wird von den Toten und dann zahlreichen Menschen erscheint. Paulus zählt das auf in 1. Korinther 15, wer die Auferstehungszeugen sind, die teilweise da noch leben, und einer der wenigen, die mit Namen genannt werden, ist Jakobus. Jakobus, der Bruder oder Stiefbruder von Jesus. Und der wird eine der Schlüsselfiguren im frühen Christentum. Er wird die Jerusalemer Gemeinde für 20 Jahre leiten und er hat einen echten Neubeginn mit Jesus. Ihm werden die Augen geöffnet, dass hier Gott vor seinen Augen gehandelt hat. Und so wird diese Szene mit Jesus und seiner Familie, die schon auch was Scharfes hat, so wird sie auch zu einer Einladung. Jesus sitzt hier nicht mehr als Mensch zwischen uns und lehrt uns als irdischer Mensch, aber als der lebendige, auferstandene Herr ist er auch heute hier in unserer Mitte und spricht zu uns durch seinen Heiligen Geist. Und er sagt, wer Gottes Willen sucht und tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Der gehört zu meiner Familie. Der wird alles, was er braucht, bei mir finden. Jesus lädt also nicht nur seine eigene Familie damals, sondern auch uns heute ein, seine Schwestern und Brüder zu werden. Das ist sehr stark, eigentlich unglaublich. Und das wünsche ich uns, dass wir sein Wort hören und entdecken, was das bedeutet, zu seiner Familie gehören zu dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.